So, für alle, die jetzt glauben, hier funktioniert irgendwas nicht. Doch, doch, wir sind schon da. Wir warten nur noch einen Moment. Aber ihr könnt ja schon mal retweeten. So, ich hoffe zumindest, man kann mich hören. Das wäre schon mal ein Fortschritt, weil ich habe gerade einen Krimi hinter mir. Ihr macht euch ja kein Bild. Ich glaube, dem Hessen sein Leopardenfell ist auch noch schweißnass. Mein Handy hat gerade echt hier so einen Anfall gehabt und hat nur mal mit bis 3% aufgeladen und dann hat es gesagt, nö, auch heute nicht. Das war jetzt nicht besonders prickelnd kurz vorm Space. Das kann ich euch sagen, das raubt einer alten Frau die Nerven. Ich dachte schon, ich müsste trommeln oder so. Jetzt bin ich doch heilfroh. Also wir haben 100% und scheinbar könnt ihr mich auch hören. Das sind doch erstmal gute Ansätze, um einen Space zu machen, finde ich. Jo, krieg gerade hier Breaking News rein. Trump denkt jetzt darüber nach, aus der NATO auszutreten. Da haben wir eigentlich schon alle drauf gewartet und auf den wir auch gewartet haben. Das ist Dr. Jochen Kleinschmidt und da ist er schon hervorragend. Sie werden jetzt gelöchert. Wir waren beim Du. Du wirst jetzt gelöchert. Zum Sprechen einladen oder stellst du eine Sprecheranfrage? Wie machen wir's? Gut, dann schicke ich eine.
So, kann mich jetzt irgendjemand hören?
Ja, irgendjemand schon. Irgendjemand heißt Pummel und ich höre dich. Super.
Gut.
Ich glaube, die anderen auch. Hier kommen die Daumen hoch. Mensch, 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 jetzt haben wir beide hier so einen Anfangsstress. Ich bin schon schweißgebadet. Mein Handy hat gerade nur bis 3% immer aufgeladen, hat dann gesagt, nee, mach deinen Scheiß alleine. Auf den letzten Drücker hat es jetzt noch funktioniert. Ein Space unter einem guten Stern. Meine Güte. Ja, Jochen, du warst in Südafrika. Ich hoffe, du hast Urlaub gemacht, weil wir werden dich heute hernehmen. Wir kommen nicht mehr klar oder kommst du auch nicht klar?
Ich komme grundsätzlich nicht klar. Ich war aber in Südamerika, nicht in Südafrika. Ich war in Kolumbien.
Ach so. Ja. Wow, wow. Ja, Amerika, da sind wir auch schon bei dem Thema. Was ist denn da bloß los? Also wir haben die ganze Zeit eigentlich versucht mitzukommen, aber das fällt einem wahrlich immer schwerer mit jedem Tag, der beginnt. Weil ja, flood the zone with shit macht Trump hervorragend. Und ich, also ganz ehrlich, wir lassen dich erstmal was erzählen, weil ich weiß im Moment nicht, was ich dich fragen soll bei so viel Tralala.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge los. Es wird einem gelegentlich schwindelig dabei. Das geht nicht nur dir so, das geht uns wahrscheinlich allen so, auch denjenigen, die sich berufsmäßig mit Dresden schon 2024 prophezeit, fühle mich also unglücklich bestätigt so ein bisschen. Die zweite Trump-Amtszeit wird wesentlich besser organisiert sein als die erste. Sie wird wesentlich heftiger und Trump wird viel mehr versuchen, seine eigene persönliche Macht auszuweiten. Das ist also jetzt nicht, was wir jetzt sehen. Viele sagen noch so, ja, jetzt sehen wir wieder klassische Großmachtpolitik und so weiter. Nee, das ist es noch nicht mal. Wir sehen tatsächlich hier Bemühungen, Trumps eigene persönliche Macht zu stärken gegenüber allen möglichen anderen Akteuren, vor allem auch gegenüber den innerstaatlichen Institutionen in den USA. Unter dem Gesichtspunkt muss man, denke ich, alles beurteilen, was er macht. Das gilt für den Krieg gegen den Iran. Das gilt auch für, was vermutlich jetzt in Kuba passieren wird. Irgendeine Form von Intervention, vermutlich ähnlich der in Venezuela. Ja, ganz viele Baustellen. Wo soll ich denn anfangen? Was sind denn die Punkte, die euch so interessieren heute?
Jochen, als erstes musst du mal einen Konflikt klären, den wir hier immer haben. Also die einen sagen, der ist total wahnsinnig, dement und der gehört in irgendeine Einrichtung. Die anderen sagen, er ist sehr gut in dem, was er macht und das ist alles wohl überlegt und durchdacht. Wo ordnest du ihn denn hin?
Ich glaube, beide Seiten haben recht. Also das ist zumindest ein Konflikt, den wir beilegen können, glaube ich. Als Einzelperson hat er die Ausfallerscheinungen die man von einer Person in seinem Alter bei der Belastung, die er als Präsident hat, auch erwarten kann. Und bestimmte Formen von vielleicht Narzissmus und verschiedene andere Probleme hat er ja schon immer irgendwie gehabt, ja. Also als Einzelperson hat er bestimmte Probleme. Ob er wahnsinnig ist, so, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber in jedem Fall hat er durchaus bestimmte Probleme, die man als vielleicht, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Psychiater, ich kann das nicht diagnostizieren, aber auf jeden Fall ist nicht alles, was er macht, ist völlig durchdacht. Das stimmt schon. Andererseits, als Präsident ist er eben nicht nur eine Einzelperson, sondern er ist der sichtbare Teil einer Maschinerie, die aus mehreren beweglichen Teilen besteht, das heißt aus mehreren Gruppen, die gewissermaßen Zugang zu ihm haben und die ihm bestimmte Politikinhalte nahebringen können. Und die Bürokratie des Weißen Hauses, die funktioniert natürlich weiter, die funktioniert gut und natürlich kommt es auch immer wieder zu Konflikten um konkrete Entscheidungen, konkrete Politikinhalte, auch zwischen den verschiedenen Gruppierungen, die Zugang zu ihm haben. Und deswegen wirkt die Politik und der Politikstil und die Kommunikation von Donald Trump immer wieder erratisch, er selber natürlich sowieso. Und ganz viele Sachen, die er macht, sind auch nicht gut geplant. Andererseits aber gibt es eben durchaus Pläne, die dahinter stehen, Strategien, die umgesetzt werden. Und da wird durchaus planvoll vorgegangen. Und das ist das, was wir gerade erleben.
Jochen, ebenfalls, wo man sich nicht ganz einig ist, was ist das da mit Putin? Also ich meine, Putin hat jetzt wohl da gegen Amerika einige Sachen gesagt und getan. Trump interessiert das aber scheinbar überhaupt nicht. Also kann man sagen, er steht auf der Seite von Putin oder ist das eigentlich auch nur irgendwie so ein Gespinst, was da ist?
Nee, ein völliges Gespinst ist es nicht. Also ich denke, es sind zwei Faktoren zumindest, die da im Raum stehen. Zum einen sympathisiert Trump ganz klar mit dieser Art personalisierter Herrschaft, die Wladimir Putin ausübt. Das ist das, was er gerne auch für sich selber hätte. Und sein strategisches Umfeld, das aus mehreren Gruppen natürlich besteht, aber sein strategisches Umfeld sieht das ganz ähnlich und hätte auch gerne eine derartige Form autoritärer, personalisierter Machtausübung. Und damit kann man schon mal einen guten Teil von dieser Tendenz erklären, Putin möglichst nicht zu schlecht aussehen zu lassen. Und das andere ist natürlich auch, dass Trump und wiederum sein strategisches Umfeld Verknüpfungen haben nach Russland, zum Teil vermutlich zur russischen organisierten Kriminalität. Es gibt ja dieses bekannte Zitat von einem Trump-Sohn, ich weiß nicht mehr von welchem, dass also weite Teile von den Umsätzen der Trump Organization gemacht wurden mit russischen Geldern. Man kann sich vorstellen, dass da also Verbindungen bestehen, die möglicherweise nicht ganz legal oder zumindest irgendwie fragwürdig sind. Und man kann sich vorstellen, dass es da eben Interessensübereinstimmungen gibt, die möglicherweise weiterhin dazu beitragen, dass Trump sich gegenüber Putin so positioniert, eben kooperativ zeigt. Und des Weiteren ist es natürlich auch so, dass über diese Epstein-Connection Putin möglicherweise Informationen hat über Trump, die eben besser nicht aus der Sicht von Trump, die aus der Sicht von Trump besser nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten.
Ja, weil das ist ja irgendwo schon nicht mehr zu erklären. Also bei Russia Today haben sie ja dann gesagt, schade, dass dieser Schütte damals nicht 2 Zentimeter weiter nach rechts gezielt hat. Er wäre total affig und er wäre wie ein großes Kind und er wird ja da durch den Schmutz gezogen, wo es nur irgendwie geht. Dann haben ihn bestimmte Leute in Amerika darauf angesprochen, dass Putin dem Iran hilft. Aber er wedelt das ja alles von sich. Also er will das ja überhaupt nicht irgendwie kommentieren.
Ja. Ja, das ist, spricht dafür, dass diese Verbindung, welche da jetzt Priorität hat, weiß ich auch nicht, aber es spricht sehr dafür, dass diese Verbindungen solide sind und einen gewichtigen Effekt haben auf Trump.
Würdest du das denn ähnlich sehen wie ich? Weil ich sage immer, der Kipppunkt kam eigentlich mit Alaska. Weil als er Putin da quasi wieder auf das internationale Tanzparkett geholt hat, da ab da war irgendwie. Ja, wie soll ich sagen, so kleine Tippelschritte, immer mehr, sehr unauffällig eigentlich wurde die Ukraine immer mehr so an den Rand geschoben. Oder irre ich da?
Das könnte schon ein Kipppunkt gewesen sein. Ich glaube allerdings weniger für Trump. Ich meine, Trump war immer irgendwie pro-russisch. Trump war schon in den 80er Jahren mit der Sowjetunion in Gesprächen über Immobilienprojekte in Moskau und hat schon in den 80er Jahren große Anzeigen in der New York Times geschaltet, von wegen, dass Amerika in der NATO schlecht aufgehoben sei und dergleichen Dinge. Mehr, hat dafür viel Geld ausgegeben. Also völlig neu ist diese Verbindung nicht. Das gibt es schon länger. Was seit ungefähr Alaska zu beobachten ist, ist, dass mehr und mehr Russland, russische, du hast gerade gesagt, Russia Today, man kann das auch beobachten bei den Voyenkori, also diesen russischen Kriegskorrespondenten, kann man beobachten, dass mehr und mehr, also Trump nicht mehr als Verbündeter gesehen wird, was ja vorher in Russland so ein bisschen die vorherrschende Attitüde war, sondern dass mehr und mehr Trump auch tatsächlich als ein weiterer amerikanischer Präsident betrachtet wird. Das finde ich interessant. Und ich kann mir vorstellen, aber das ist wie gesagt Spekulation, wenn auch informierte Spekulation, dass man sich das so vorgestellt hat, dass Trump gewissermaßen völlige Kontrolle über den amerikanischen Apparat haben wird, dass Trump völlige Kontrolle über die Ukraine haben wird, so wie man das in russischen verschwörungstheoretischen Aussagen oft trifft, oft antrifft, ja. Die Ukraine als Klient der USA. Wenn das so wäre, dann könnte Trump natürlich diese Ukraine ans Messer liefern, ganz einfach. Kann er aber nicht. Und vielleicht erklärt sich diese Frustration daraus.
Ja, jetzt ist, wir kommen zurück auf den Satz, you have no cards. Also die Karten sind ja quasi neu gemischt. Plötzlich wird die Ukraine gefragt, ob sie mal bitte aushelfen kann mit Drohnen. Ist ja für Zelensky jetzt wahrscheinlich auch eine völlig andere Stellung, die er plötzlich beziehen muss oder kann. Was würdest du sagen, also Trump hat jetzt gesagt, es dürfen keine Drohnen importiert werden, weil seine zwei Söhne wohl in dieses Geschäft einsteigen wollen. Er sagt ja auch, er hat keine Hilfe von der Ukraine und er will auch keine Hilfe von der Ukraine, während Zelensky sagt, wir wissen schon, was wir tun, also das reicht zum Schluss. Wie würdest du sagen, hat sich da die Lage für die Ukraine verändert jetzt?
Ja, das ist schwierig zu sagen momentan. Anscheinend möchte Trump nicht, dass die USA hier Hilfe von der Ukraine in Anspruch nehmen. Das würde wiederum für eine enge Verzahnung von Trump und Russland sprechen, wenn dem so ist. Mag natürlich auch sein, dass kommerzielle Erwägungen von seinen Söhnen, wie du das angedeutet hast, dass solche Überlegungen da zum Tragen kommen. Es kann natürlich andererseits auch wiederum heißen, dass die Ukraine jetzt auf eigene Faust gewissermaßen den Golfstaaten Hilfe leisten kann, um gegen Shahed-Drohnen, andere Drohnen und so weiter vorzugehen, wo die Ukraine natürlich unendlichen Vorsprung hat in der Organisation von Luftverteidigung, in Bezug auf das Datenmaterial über das Verhalten von verschiedenen Drohnentypen und so weiter und so fort. Also da kann die Ukraine sehr attraktive Dienstleistungen gewissermaßen anbieten und die wird sie sich dann irgendwie entlohnen lassen. Und man kann sich gut vorstellen, wenn man mit Saudi-Arabien zu tun hat, dann könnte eine Form der Entlohnung zum Beispiel darin bestehen, die Erdölpreise auf für Russland ungünstige Art und Weise zu beeinflussen, was Saudi-Arabien als Swing Producer von Öl, also als einziger Produzent, der wirklich durch eigene Entscheidungen den weltweiten Erdölpreis beeinflussen kann. Das kann Saudi-Arabien gut. Insofern ist es denkbar, dass die Ukraine hier wirklich im Krieg wichtige Vorteile erzielen kann.
Also im Moment, wie gesagt, das alles zu sortieren und zu wissen, wer hat gerade eigentlich wo irgendwie einen Vorteil oder auch nicht, ist alles sehr schwierig. Eben noch ganz kurz einmal abschließend zu Trump. Glaubst du, der hat sich da verzettelt, was den Iran betrifft, oder läuft das alles noch so, wie er sich das gedacht hat?
Das ist ganz schwer zu sagen. Man muss natürlich auch sagen, mit dem ganzen Atomprogramm vom Iran gibt es Gewicht, hätte es auch unter einem anderen US-Präsidenten, unter einem konventionelleren US-Präsidenten, gewichtige Gründe gegeben, um da möglicherweise einzugreifen. Also das ist nicht alles nur eine Spinnerei. Auch wenn für Trump ganz ersichtlich andere Punkte im Mittelpunkt stehen. Ich bin mir bei allem noch nicht so ganz sicher, gibt es überhaupt einen Plan, gibt es überhaupt eine Strategie? Sicherlich nehmen die Vorräte an iranischen ballistischen Raketen und Drohnen nehmen immer mehr ab. Die Zahlen von ballistischen Raketen und Drohnen, die gestartet werden, die sind nur noch etwa bei einem Zehntel oder unter einem Zehntel von dem, was man zu den heftigsten Zeiten beobachten konnte. Insofern, ja, da findet eine Entwicklung statt. Man weiß jetzt aber noch nicht, wie lange es wirklich dauert, bis diese Blockade von der Straße von Hormuz, bis die wirklich so weit aufgehoben ist, dass auf den Erdölmärkten wieder Normalität einkehrt. Das kann noch eine ganze Weile dauern.
So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen, die uns in allen Abend natürlich schon schwer in Wallung gebracht hat. China plötzlich wieder mehr Präsenz vor Taiwan. Was sagst du dazu? Also kann man da jetzt mit irgendwas rechnen oder ist das Original China und wartet lächelnd noch ein bisschen ab, bis sie sich noch mehr verstrickt haben?
Also ganz unmittelbar bevorstehen scheint es nicht. Trotzdem darf man nicht vergessen, die Volksrepublik China hat angekündigt, dass bis 2027 die Situation mit Taiwan sich signifikant geändert haben muss. Das heißt natürlich nicht, es gibt auch andere Deadlines in dieser chinesischen Politsprache, die einfach mal verstrichen sind. Das heißt an und für sich noch nichts, aber wenn jetzt natürlich, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn die USA und möglicherweise andere Länder ihre Vorräte an Flugabwehrraketen dezimieren, an Marschflugkörpern ihre Vorräte dezimieren, ja, Tomahawk-Marschflugkörper, die werden da im Golf durch die Gegend geschossen, als wären es Silvesterraketen. Das ist schon eine beträchtliche Schwächung auch des amerikanischen Potenzials zur konventionellen Kriegführung. Und das wäre in einem Konfliktfall über Taiwan, wäre das ganz außergewöhnlich wichtig, dass man solche Kapazitäten eben vorrätig hat. Das geht gerade ganz steil auf der Kurve nach unten. Das wird übrigens auch für die Bundeswehr negative Auswirkungen haben, die ja Tomahawk-Marschflugkörper bestellt hat und diese beschaffen will. Das wird sich jetzt wohl erwartbar verzögern, dass diese Fähigkeiten überhaupt für Deutschland beschafft werden können. Und man kann schon so in der Rüstungsbranche und ihren Publikationen eine gewisse Neugier feststellen, wie lange es wohl dauert, bis die Bundesregierung sich hier anfängt, für eine europäische Alternative zu interessieren. Also es gibt zunächst mal eine ganz beträchtliche Schwächung westlicher Flugkörperkapazitäten im Bereich Flugabwehr, Patriot, und im Bereich Marschflugkörper, Tomahawk. Und das schafft natürlich für China erstmal eine glückliche Ausgangslage, wenn China in irgendeiner Form eine kriegerische Auseinandersetzung mit Taiwan suchen will.
So, jetzt merkst du es an mir schon. Ich mache hier auch schon voll den Themenhopping, weil ich einfach gar nicht mehr die rote Linie dadurch habe. Wie schätzt du die Situation momentan in Ungarn ein? Also auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich Orbán sehr lustig, weil er ist ja wirklich wie eine Wespe im Herbst. Wenn man weiß, man geht jetzt bald in die ewigen Jagdgründe ein und fängt dann an, um sich zu stechen, wie blöd. Man weiß auch irgendwo oder man ahnt, dass Putin da seine Hände mit im Spiel hat. Aber glaubt er wirklich, dass das da alles dazu führt, dass er den Machterhalt erhalten kann, seine Macht? Oder wie schätzt du die Lage da ein?
Ich bin jetzt kein Experte für Wahlfragen. Da gibt's andere, die man da besser fragen kann. Ich sehe, dass manche darauf hinweisen, dass das ungarische Wahlsystem Spezifizitäten hat, die es noch nicht so ganz klar machen, wer nun da gewinnen wird. Andererseits kann man auch sehen, dass Orbán zum Beispiel öffentliche Gebäude versilbert und dergleichen Dinge mehr tut, also Cashflow für sich generiert. Das wiederum ist ein Verhalten, das würde ich von einem autoritären Staatschef vermuten, der eben erwartet, abgesetzt zu werden.
Ja, es wäre ja zu schön, wenn man den nicht mehr sehen müsste in den Medien, obwohl wir uns nicht ganz einig sind. Was sagst du denn zu dem Kandidaten, der dann gewinnen würde?
Ich kenne mich, wie gesagt, in der ungarischen Innenpolitik nicht besonders gut aus. Man hat schon gemerkt, bei dieser Erdölfrage reagiert er zwar nicht so irrsinnig wie Orbán, aber auch keineswegs besonders Ukraine-freundlich. Also es kann sein, ich meine, der war ja auch zu früheren Zeitpunkten anscheinend mit Orbán involviert. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, das sind jetzt wirklich reine Vermutungen, dass auch unter einer neuen Führung Ungarn versucht, so ein nationalistischer Sonderspieler zu bleiben. Das ist alles denkbar, ich weiß es nicht, ja.
Ja, wir hatten ihn so ein bisschen mit Nawalny verglichen, also ungefähr so die gleiche Spur. Ungarn, ja, und Europa eventuell auch, aber mit der Ukraine, das ist nicht unser Spielfeld.
Ja, das scheint mir kein ganz absurder Vergleich zu sein. Und und man hat ja immer auch noch den ähnlichen Akteur in der Slowakei, Fico. Man hat Babiš nun in Tschechien, wo sich zeigen wird, wie sich das einspielt. Es ist denkbar, dass in anderen EU-Mitgliedstaaten ähnliche Akteure Wahlen gewinnen werden. Also das ist alles sehr im Fluss und es ist nicht garantiert, dass sich die Situation da bessert.
So, dann fangen wir mal an mit den Fragen, weil ich habe hier schon eine gesehen in den und zwar fragt der Dirk, was denkst du über die momentanen militärischen Erfolge im Süden der Ukraine? Sind das kleine taktische Bereinigungen oder ist das was Neues? Weil Russland kann sich wohl scheinbar im Moment nicht richtig wehren.
Ich habe den Eindruck, das sind zunächst räumlich kleinere Erfolge, die aber trotzdem was aussagen. Die Frage ist, was sagen sie aus? Ich denke nicht, dass das schon bedeutet, dass Russland jetzt zusammenbricht. Aber ich denke doch, dass es auch eine gewisse, dass es eben zeigt, dass gewisse Fähigkeiten bei Russland nicht mehr wirklich aktuell vorhanden sind. Also zum Beispiel die Fähigkeit zu offensiven Operationen, die Fähigkeit, verstreute Außenposten lange durchhalten zu lassen und zu versorgen. Es mag auch sein, dass da bestimmte, dass es sich da um Demoralisierungserscheinungen handelt. Ja, man kann ja seit einigen Wochen beobachten, dass die Voyenkori, also diese Kriegskorrespondenten, dass die sich ganz außergewöhnlich unzufrieden zeigen, bis hin zu, dass die den Verrat von ganz oben vermuten und dergleichen Dinge mehr. Also es mag sein, dass es hauptsächlich moralische Erscheinungen sind. Es mag sein, dass tatsächlich die fehlende Kommunikationsfähigkeit von russischen Einheiten sich jetzt bemerkbar macht. Das wird man sehen.
So, weiter geht's. Und ich, wie immer, eine Frage erst. Und bitte setzt euch danach von selber wieder auf die Zuhörer zurück. Sonst fliegt ihr mal raus, wenn ich das mache. Weil dann ist das für mich einfacher zu gucken, wer schon dran war und wer nicht. Jetzt ist aber erst der Reit dran und der hat eine Frage. Bitteschön.
Hallo erstmal. Danke, Herr Dr. Kleinschmidt, dass Sie da sind. Nochmal zu Trumps Russland-Verbindungen, die haben sein Geschäft gerettet in den 80er Jahren. Da war er drüben, hat sich mit irgendwem getroffen, wahrscheinlich dem russischen Mob. Und die haben sein Geschäft gerettet, als er pleite war. Und jetzt mal so eine ganz blöde, vielleicht auch Aluhut-Theorie. Aber bei den Amerikanern ist ja immer so, wenn die irgendein Problem intern haben, finden die ein Arschloch im Wandschrank. Das war 72 so mit Watergate, dann kam Linebacker 2, das war 98 mit Lewinsky so, dann kam Serbien und 2003 war der Afghanistan-Krieg plötzlich nicht mehr so populär, musste man im Irak einmarschieren, um das Militär anzufeuern. Ist das jetzt vielleicht bei Trump auch so eine Reaktion auf die internen Probleme mit, wie ICE agiert auf seine Anweisungen hin und auf die immer weiter steigende und anhaltende Nachfrage, was denn nun in den Epstein-Files ist, dass er da mit dem Iran einfach von ablenken wollte? Weil das ist bei den Amis ja sehr auffällig, dass dann immer ein Krieg anfangen, wenn irgendwas zu Hause nicht funktioniert. Ende.
Ja, nein. Also grundsätzlich, was die Amis angeht, muss ich das so ein bisschen abschlägig bescheiden. Also zum Beispiel Linebacker hatte ganz einfach auch die Funktion, sich aus einem einigermaßen stabilisierten Vietnam-Konflikt zurückziehen zu wollen. Das würde ich nicht nur mit Watergate in Verbindung bringen. Dann Serbien, nee, das war eigentlich nichts, was man wollte. Das hatte auch nicht wirklich was mit Lewinsky zu tun. Es gab ja schon die Luftschläge 1995 gegen die bosnischen Serben. Also das sehe ich nicht wirklich so, zumal das auch nicht wirklich Lewinsky verdrängen konnte aus den Nachrichten. Das war auch damals eigentlich klar, dass kein kleinerer militärischer Konflikt in Europa irgendwie Monika Lewinsky aus den Schlagzeilen verdrängen könnte. Dann schließlich Irak, wie auch immer man das bewertet, das kam schon, also das hatte nichts mit einer abnehmenden Popularität von Afghanistan zu tun. Denn die war 2003, beziehungsweise 2002 wurde ja eigentlich der Irakkrieg beschlossen. Da war das durchaus noch populär. Ja, damit hat es nicht wirklich was zu tun. Trotzdem halte ich Trump, und da bin ich dann wieder ganz einverstanden, trotzdem hat Trump, da bin ich mir, da sind wir uns völlig einig, das wäre ihm absolut zuzutrauen, dass er seine innenpolitischen Misserfolge durch außenpolitische Erfolge zu kompensieren sucht. Oder eben, ich meine, Erfolge kann man es nicht wirklich nennen, aber eben durch Ablenkung. Wenn das so ist, dann ist das eine relativ schlecht überlegte Strategie, denn ein Großteil von seiner Wählerbasis ist ja tatsächlich hochgradig anti-interventionistisch. Und Da sehe ich nicht wirklich, wie das eine wohlüberlegte Strategie sein soll. Natürlich machen auch Leute wie Trump machen natürlich Fehler. Und dann könnte das einfach eine Fehleinschätzung sein, dass man über solche Einsätze irgendwie Zustimmung erzeugen kann oder Misserfolge verbergen kann. Das wäre dann aber eine Milchmädchenrechnung. Also die Popularitätswerte von ihm sind ja nach wie vor in freiem Fall. Er verliert wichtige Verbündete wie Bannon, Marjorie Taylor Greene und diese ganze MAGA-Crowd, die verliert er. Die hatten sich ja gerade eben eine isolationistische Außenpolitik, einen weitgehenden Rückzug von Interventionen in Übersee versprochen von einer zweiten Trump-Regierung. Und jetzt kriegen die das genaue Gegenteil. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich denke, man muss verschiedene Faktoren in Betracht ziehen. Es könnte auch einfach sein, er hat ja nach allem, was man weiß, nicht mehr wirklich mit einem Wahlerfolg in den Midterms zu rechnen. Es könnte also gut sein, dass er bald ohne Mehrheit im Kongress dasteht. Das wäre für ihn eine ziemliche Katastrophe. Es kann sein, dass diese internationalen Einsätze, dass die lediglich dazu dienen, rauszufinden, mit wem er denn in den Streitkräften rechnen kann. Ja, um eben zu wissen, mit wem kann ich in einer Situation innenpolitischer Unruhen zum Beispiel, mit welchen Kommandeuren kann ich da rechnen? Solche eher gruseligen Szenarien, die beschäftigen mich da ziemlich. Also auf jeden Fall, wir sind uns einig, innenpolitische Motivationen bestimmen zu einem nicht ganz unbedeutenden Teil das, was militärisch da passiert. Und die Details, die erschließen sich vermutlich erst im weiteren Verlauf.
Ich freue mich, meine Moorhexe ist auch mal wieder da und hört zu. Und jetzt ist der Dirk dran. Bitte schön, Dirk.
Ja, mich würde auch nochmal detaillierter interessieren. Jetzt haben wir die westlichen Verbündeten dem Trump alle so gesagt, nö, machen wir nicht, aus ja jede Menge guten Gründen. Jetzt tobt er da rum. Wie schätzt du das ein, auch jetzt im Zusammenhang mit, was bedeutet das für die Ukraine und so weiter? Gibt das eine größere Eskalation mit NATO-Austritt und Ähnlichem oder hat er sowieso nicht damit gerechnet, dass ihm da jemand hilft? Es scheint ja so zu sein, dass die eigene Navy das nicht will. Und ja, also unsere Möglichkeiten sind ja auch begrenzt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Parlamentsarmee und so weiter. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, danke für die Frage. Es gäbe schon einige europäische Fähigkeiten, die in dieser Situation interessant sein könnten. Gerade sowas wie Minenabwehr, Minenjagd, solche Sachen. Das wäre schon interessant zu haben. Gerade in dieser Situation im Persischen Golf ist es natürlich nicht wirklich zu erwarten, dass irgend schon auch aus innenpolitischen Gründen und rechtlichen Vorbehalten, wie gerade gesagt wurde, Parlamentsarmee, da ist nicht zu erwarten, dass sich da irgendwas tut. Von daher, das kann man eher als rhetorische Figur begreifen, um auch zu rechtfertigen, dass man sich im Bereich der Ukraine nicht weiter engagiert und dergleichen. Das ist einfach Trump-Rhetorik. Ich glaube kaum, dass irgendjemand da ernsthaft erwartet, dass europäische Streitkräfte sich gegenüber dem Iran engagieren könnten.
Ich habe eine Frage in den Kommentaren, mit der ich jetzt nicht wirklich was anfangen kann. Ich hoffe, du weißt da was. Was ist mit Estland und der von russischen Bots ausgerufenen Republik?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Das wüsste ich auch gerne, ja. Es ist Also so, dass russische Informationskriegs-Assets seit kurzer Zeit suggerieren, es gäbe eine Bewegung zur Ausrufung einer Republik Narva, also einer russischen Abspaltung von östlichen Teilen Estlands nach dem Vorbild von diesen sogenannten Volksrepubliken in Luhansk und Donetsk. Es gibt mit ziemlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da keine entsprechenden Bewegungen am Boden in Estland. Estland hat einen der leistungsfähigsten und professionellsten Inlandsnachrichtendienste der Welt. Das würde sowas entdecken und auffliegen lassen und die Leute verhaften, wenn es sowas gäbe. Es ist also eine virtuelle Aktivität, die darauf gerichtet ist, da irgendwie Unruhe zu suggerieren oder Unruhe zu stiften. Das kann verschiedene Motivationen haben. Es könnte natürlich sein, und das sagen ganz, ganz viele Menschen, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigen, es könnte schlicht und einfach sein, dass Russland eine Aggression gegen einen NATO-Staat, in diesem Fall Estland, durchführen will, um damit dann den ja nicht gerade erfolgreich verlaufenden Krieg in der Ukraine beenden zu können. Warum? Das muss man erstmal verstehen. Für Putin wäre es innenpolitisch extrem gefährlich, den Krieg gegen die Ukraine so zu beenden, wie er gerade ist. Also einfach einfrieren auf aktuellen Linien, das geht für Putin kaum, denn dafür hat er zu wenig gewonnen. Ja, jetzt 4 Jahre plus blutiger Krieg, Millionenverluste an Menschen in Russland, unglaubliche ökonomische Schäden, Transformation in eine Kriegswirtschaft, die nicht einfach abzuwickeln sein wird, die Rückkehr von Hunderttausenden von Veteranen, die höchstwahrscheinlich größere Probleme in Russland selber verursachen werden. Das sind alles, das ist das, was Putin damit über sein Land gebracht hat, natürlich. Das ist bekannt. Aber damit kann man sich nicht einfach aus dem Krieg verabschieden, ohne danach politisch ernsthafte Probleme erwarten zu müssen. Es wäre aber möglich, einen kurzen Krieg an der NATO-Grenze zu führen gegen NATO-Länder und dann irgendwie das laufen zu lassen kurz und dann einen Waffenstillstand zu schließen. Und zu hoffen, dass man sich damit dann mit einem quasi Gleichstand gegen die NATO, dass man damit dann diesen desaströsen Krieg beenden kann. Das ist ein Szenario. Das wurde verschiedentlich diskutiert, jetzt nicht nur von mir, von verschiedenen Leuten, ich glaube auch Carlo Marsala und so weiter, also in der deutschen und generell in der NATO-Community. Ist das ein Szenario, das gilt allgemein als nicht garantiert, aber plausibel. Möglicherweise, also im Ernstfall, hätten wir es damit zu tun, dass man also versucht, wirklich einen bewaffneten Konflikt mit der NATO heraufzubeschwören, um dann anschließend auf irgendeine Art und Weise Frieden schließen zu können oder eben zumindest einen Waffenstillstand, bis man sich wieder stärker fühlt. Das würde zur derzeitigen russischen Lage passen. Alternativ kann es auch nur ein Versuch sein, es könnte auch einfach eine weitere Maßnahme im russischen Informationskrieg sein.
Und weiter geht's mit dem Chris.
Jo, hi, schönen guten Abend. Schön, Jochen, dass du die Zeit gefunden hast jetzt. Ich habe mal eine Frage, du kommst ja gerade zurück aus Südamerika und das ist ja im Grunde auch so dein Themengebiet irgendwie, in dem du zu Hause bist. Die Situation mit Venezuela da unten, die hat ja natürlich auch in den umliegenden Staaten was bewirkt. Leider bekommen wir hier da nicht wirklich was mit, wie sich denn da unten die Situation für die umliegenden Staaten verändert hat. Kannst du das dann mal so ein bisschen berichten, was seit dem Umsturz oder seit dem amerikanischen Eingreifen, ich will das mal so nennen, in Venezuela, in den umliegenden Ländern passiert ist und wie die das von außen betrachten?
Ja, das kann ich gerne tun. Also ich bin immer wieder da unterwegs und habe ja auch lange in Kolumbien gearbeitet. Auch immer wieder allerdings über die Frage russischer Einflussnahme und dergleichen Dinge mehr. Also in Kolumbien hat man die Drohungen von Trump sehr ernst genommen. Man ist tatsächlich davon ausgegangen, es könnte als nächsten Gustavo Petro treffen. Das hätte natürlich einen anderen Effekt dann gehabt. Und Trump war anscheinend auch ganz froh, dass er von dieser Auseinandersetzung dann wieder zu einem gedeihlichen Einvernehmen finden konnte. Jetzt ist man immer noch natürlich beunruhigt angesichts dieser unberechenbaren Lage. Auch dieses Shield of the Americas, was Trump mit anderen ebenfalls rechtsgerichteten lateinamerikanischen Regierungen da aus der Taufe hebt, das gilt als potenzieller Unruhequell. Aber prinzipiell ist es eher so eine gewisse Erleichterung, dass alles so weitergeht wie bisher. Es gibt keine Veränderungen in Venezuela, die die Lage dauerhaft massiv verändern würden zunächst mal.
Jetzt nochmal auf Europa zurückzukommen. Also was ist denn da los? Also Europa, wir haben das mehrfach schon im Space besprochen. Also wenn die nicht langsam irgendwie einen europäischen Geist entwickeln, dann bleibt das, glaube ich, so, wie es jetzt ist, nämlich dass wir immer im Hintertreffen sind. Und mich macht einfach die Frage wahnsinnig, also beziehungsweise nicht nur Frage, sondern auch Behauptung, ohne Amerika kann Europa nicht. Also wir brauchen die auf jeden Fall, was dann immer bedeutet, man muss den verwirrten Trump da ständig irgendwie Zucker in den Hintern blasen. Was wäre denn jetzt eigentlich eine gute Strategie für Europa?
Ja, also jedenfalls nicht Zucker in den Hintern blasen. Beziehungsweise das kann man taktisch schon mal tun, wenn man in irgendeiner Hinsicht jetzt wirklich angewiesen ist auf amerikanische Kapazitäten. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Trump findet Putin gut aus ideologischen Gründen, weil er selber auf diese Art und Weise herrschen möchte. Und das teilen auch seine möglichen Nachfolger wie J.D. Vance und so weiter. Da ist also an der Front zunächst mal nichts Gutes zu erwarten. Natürlich hängt die europäische Verteidigungsfähigkeit in bestimmten Dimensionen nach wie vor von den USA ab, was eben zum Beispiel Flugabwehrraketen großer Reichweite angeht, eben Patriot. Da haben wir noch keine ausreichenden Kapazitäten, solche selber zu fertigen. Des Weiteren natürlich bei der nuklearen Abschreckung, da haben nur Großbritannien und Frankreich sehr begrenzte Kapazitäten, um eine gewisse Abschreckung zu gewährleisten. Und dazu muss man noch sagen, dass die britische nukleare Zweischlagsfähigkeit, dass die teilweise technisch auch von den USA abhängt. Ja, also die britischen U-Boot-gestützten ballistischen Raketen, das sind amerikanische Modelle, die hängen von amerikanischen Lieferketten ab. Und es kommen noch weitere Kriterien wie Satellitenaufklärung, Führungsfähigkeit, Marschflugkörper, dergleichen Dinge mehr. Also wir haben es in 4 Jahren Krieg immer noch nicht geschafft, obwohl wir eigentlich der zweitgrößte Industriekomplex des Planeten sind als Europa. Wir haben es in 4 Jahren Krieg immer noch nicht geschafft, uns in dieser Hinsicht autonom zu machen. Das sagt relativ viel über unsere Probleme mit politischer Entscheidungsfähigkeit aus. Und das hat verschiedene Ursachen. Das hat zunächst mal die Ursache, dass weite Teile der europäischen, wie ja auch bekanntermaßen der deutschen Politik, davon ausgehen, dass letztlich der Ukraine-Krieg so eine regionale Krise ist, die man irgendwie managen muss, und das findet dann alles irgendwann sein glückliches Ende. Das ist natürlich Unsinn. Und das liegt zweitens mehr und mehr auch daran, dass viele europäische Politiker Trump attraktiv finden als politisches Modell, als politisches Vorbild und überhaupt nicht sich unabhängig machen wollen, sondern vielmehr eben gerade die Kooperation suchen. Das findet man natürlich bei Rechtsextremisten wie der AfD, wie möglicherweise Front National, die polnische Rechte und so weiter und so fort. Nigel Farage im Vereinigten Königreich, Giorgia Meloni. Und das findet man aber auch zum Beispiel bis weit in die Union hinein. Also solche Figuren wie Jens Spahn, Dorothee Bär und andere, die finden Trump eben interessant und als ein Modell, was man möglicherweise auch in Europa implementieren könnte. Und von daher haben wir so eine Blockadesituation politischen Entscheidungshandelns auf gleich mehrere Art und Weise. Und natürlich gibt es mit Sicherheit auch noch einige, die ebenso wie Trump selber ja einfach rechtlich problematische Verbindungen nach Russland haben und von daher auf bestimmte Art und Weise begrenzt sind in ihren Möglichkeiten.
Es ist zum Auswachsen. So, und jetzt haben wir den Reik nochmal. Wenn kein anderer sich meldet, dann darf der Reik auch die nächste Frage stellen. Reik, bitteschön.
Herr Kleinschmidt, Sie sind ja eher so in Südamerika unterwegs, aber ich habe jetzt letztens was gefunden bezüglich ein Treffen der Außenminister Kenias und dem alten Lederschuh Lavrov. Und da muss wohl Kenia sich beschwert haben, dass Russland tausende Kenianer angeworben hat als Söldner, also wahrscheinlich Minenräum-Zombies. Das Problem ist jetzt, Lavrov hat wohl zugestimmt, dass das erstmal unterbrochen wird mit Kenia und die auch ihre Verträge lösen können, die Kenianer. Und es sind ja auch sehr viele Söldner aus Südamerika auf russischer Seite unterwegs, gerade beziehungsweise Amerika an sich, gerade Kuba, Kolumbien jetzt eher nicht, die sind ja eher auf Seiten der Ukrainer unterwegs mit mehreren tausend. Setzt das jetzt einen Fall für die ganzen südamerikanischen Länder genauso zu agieren gegenüber Russland? Und zu sagen, ja, jetzt ist erstmal gut mit unseren Staatsbürgern, lässt jetzt erstmal schön in Ruhe und damit Russland Personal definitiv verlieren wird, weil es geht ja um mehrere tausend Menschen und nicht nur ein paar Dutzend. Ende.
Das ist natürlich eine super Frage, ja. Ganz grundsätzlich, Russland ist nicht so sehr auf diese Menschen angewiesen, wie man vielleicht denken könnte. Man wird in Russland mit zunehmender Verelendung der Bevölkerung auch immer wieder noch Menschen finden, die man in den Krieg schicken kann. Also von daher, ich erwarte davon jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kriegssituation in der Ukraine. Aber natürlich ist es so ein Problem für Russland, dass man international so vollständig ins Hintertreffen gerät und dass man den ehemaligen Partnern im Iran oder in Venezuela und jetzt dann vermutlich in Kuba, dass man denen so überhaupt nichts mehr anbieten kann. Das erstaunt mich auch selber so ein bisschen gelegentlich. Aber tatsächlich diese ganzen Voyenkori, die ja die öffentliche Meinung zu dem Krieg auch in durchaus maßgeblicher Weise beeinflussen, die sind wirklich stinksauer, dass das alles so in sich zusammengeklappt ist. Das waren ja für viele von deren Klientel, also Personen in den Sicherheitsbehörden, Personen in den Streitkräften und so weiter, waren das ja auch Einkunftsmöglichkeiten. Das waren ja Profitchancen, ja, zum Beispiel eben mit Venezuela, dass man dadurch an die Routen des internationalen Kokainhandels angeschlossen war. Es war ja zeitweise offensichtlich so, dass das meiste Kokain Europa über die baltischen Staaten erreichte. Ja? Und das liegt nicht dran, dass auf einmal in St. Petersburg die Kokasträucher wachsen, sondern das lag eben an dieser transatlantischen Kokainpipeline gewissermaßen, die man sich mit Venezuela erschlossen hatte. Also mittelbar scheint es mir so zu sein, dass über die Unzufriedenheit von diesen Sektoren, eben den Foyen Kori und der ganzen ultranationalistischen Rechten in Russland, dass das vielleicht der wichtigere Effekt sein könnte in Bezug auf das Zusammenbrechen von Russlands Partnerschaften im sogenannten globalen Süden. Aber ja, natürlich, das ist auch für die russische Kriegführung natürlich ein Dilemma, wenn diese Quellen an Personal versiegen. Allerdings muss man sagen, seitens der südamerikanischen Länder, da ist man eher auch sehr skeptisch, was die Teilnahme der eigenen Bevölkerung am Krieg auch auf Seiten der Ukraine angeht. Denn man muss natürlich damit rechnen, dass diese Leute zurückkommen und gerade auf der ukrainischen Seite lernen die alles Mögliche, nämlich eben wie man mit FPV-Drohnen umgeht und so weiter. Diese ganze taktische...
Irgendwas schabt da an deinem Mikro.
Oh, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mein Handy so komisch halte. Ich höre mal damit auf. Hört man mich jetzt besser?
Ja, ich hoffe.
Ja, okay, ich halte das Handy so vors Gesicht wie ein Mikrofon. Das wäre überhaupt gar nicht notwendig. Ja, das mache ich quasi aus fehlgeleitetem Enthusiasmus. Aber es besteht also für die lateinamerikanischen Länder das Risiko, dass da ganz, ganz viele Leute aus der Ukraine zurückkommen und Fähigkeiten haben, die für die Sicherheitsbehörden und Streitkräfte Lateinamerikas ein ganz außerordentliches Problem werden können. Nämlich eben der Umgang mit FPV-Drohnen, der Umgang mit Drohnen zur Nachrichtengewinnung und so weiter. Das ist was, da haben die lateinamerikanischen Streitkräfte so gut wie gar nichts, um darauf zu antworten. Das könnte sich auf die Sicherheitslage in Ländern wie Kolumbien, Mexiko, Brasilien ganz katastrophal auswirken.
Der gute Mann aus Eritrea, der ist ja jetzt auch schwer mit Russland am Kungeln, weil ihm das Finanzsystem in Europa und der Dollar und so auf die Nerven gehen. Also es kommen jetzt merkwürdige Bündnisse zustande, würde ich mal sagen, oder?
Eritrea, da muss ich sagen, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Isaias Afwerki macht was und warum?
Ja, er hat mit Putin Gespräch gehabt und man die Macht von den westlichen Staaten, die würde im Finanzsystem liegen, also der Dollar, weil der ja die größte Währung ist und Europa mit SWIFT und so weiter, damit würden die Macht ausüben und da müsste man mal dran. Also das dürfte so nicht weitergehen, dass sie dadurch diese großartige Macht haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er das so sieht. Aber die De-Dollarisierung ist so ein bisschen für die BRICS und für andere Akteure im globalen Süden, ist die De-Dollarisierung so ein bisschen das, was die Revolution für den Marxismus ist. Ja, man wartet immer drauf und am Ende passiert doch nichts. So scheint es mir ein bisschen gelagert zu sein. Und selbst wenn es da was gäbe, was man machen könnte, dann wird das was sein, was aus den USA und anderen westlichen Ländern kommen muss. Denn nur da sind diese großen Konsummärkte, die dafür sorgen, dass die Reservewährung tatsächlich eine Reservewährung ist.
So, und weiter geht's mit dem Dirk. Bitteschön. Dirk. Ja, den Dirk hat's gerissen. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Also eigentlich ist jetzt gerade, Xi geht jetzt lächelnd abend ins Bett und Putin glaube ich auch, ne? Oder wie soll man das zusammenfassen?
Nee, ich denke nicht, dass Putin lächelnd ins Bett geht. Oder wenn er es tut, dann liegt das daran, dass ihm alles Mögliche verschwiegen wird. Dass dem so ist, das haben wir schon am Beispiel von Kupiansk gesehen, wo Putin öffentlich behauptet hat, man hätte Kupiansk erobert. Einen Tag später nimmt Zelensky ein Video auf mitten in Kupiansk und das ist auch immer noch von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert, der Ort. Also man sieht, Putin wird gelegentlich falsch informiert von seinen eigenen Leuten. Das kann natürlich auch weiterhin so sein. Aber wenn er mitbekäme, was in seinem Land alles läuft, dann würde er zumindest sehen, dass seine eigene Regierung dabei ist, die Kommunikationsplattformen, die für seine eigenen Streitkräfte ganz wesentlich sind, maßgeblich in ihrer Funktionalität zu beschneiden. Also nicht nur Telegram, da geht es auch um alle möglichen Kartenplattformen, ja, also wie Google Maps quasi, so Kartenplattformen, die nicht mehr verwendet werden dürfen. Und das wird ein großes Problem darstellen für die russischen Streitkräfte. Und ich weiß noch überhaupt nicht, wie man sich das danach vorstellen soll. Dieser russische App Mach, die Telegram ersetzen soll, die hat wohl noch kaum die Funktionalitäten, die es bräuchte, um das tatsächlich leisten zu können. Also nee, Putin hat auch nichts zu lachen gegenwärtig, zumindest wenn er vernünftig informiert wäre. Mit Xi ist es natürlich was anderes. Xi kann gerade sehen.
Ich gerade auch, ja, das habe ich mir auch so gedacht. Der ist aber doch bestimmt bei den Lächlern.
Der kann gegenwärtig lächeln, denke ich mal, zumindest angesichts der Tatsache, dass sein einziger globaler Rivale gerade seine Magazine leer macht, die er brauchen würde, wenn es jemals zu einer Auseinandersetzung mit China kommt. Und natürlich angesichts der Tatsache, dass das westliche Lager mehr und mehr intern zerrissen ist, das sieht alles noch gut aus. Aber wenn man sich dann wieder die Ziffern für Jugendarbeitslosigkeit in China anschaut, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass es langfristig auch nicht so brillant aussieht für Xi.
Meine Güte, so viele Narzissten und man muss sie alle besprechen. So, ich glaube, der Dirk ist wieder anwesend. Dann könnte er jetzt mit der Frage
sein. Ich hatte eben... bin eben leider rausgeflogen, wie ich dann sprechen sollte. Genau. Also mit China ist meine persönliche Meinung, sage ich jetzt mal vor meiner Frage, weil es gerade dran war, das wird immer sehr gehypt, aber wenn die westliche Weltwirtschaft so richtig runterbricht, wegen der ganzen Kettenreaktion aus der Hormuz-Sperrung, werden die nicht lustig finden. Da haben die, glaube ich, auch nicht so viel Spaß dran, weil die sind sehr, sehr dringend immer noch auf unsere Importe angewiesen. Also da glaube ich nicht, dass sie so ganz viel lächeln. Meine eigentliche Frage aber ging nochmal Richtung Russland, in Ergänzung, was du vorhin gesagt hast. Und zwar hört jetzt vermehrt Dinge, dass es wohl auch irgendwie Anzeichen gibt, dass es ein bisschen knirscht in dieser ganzen Führungsriege oder in dem Mittelbau, weil ja eben auch der ganze Krieg so nachhaltig nicht so läuft und ökonomisch immer mehr wegbricht. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ist eine gute Frage. Also bezüglich China sind wir uns einig. Ja, das sind taktische Triumphe. Letztlich wirtschaftlich können die das auch nicht ohne Sorge sehen. Da sind wir uns ganz einig. Russland und seine Eliten, das ist natürlich ein ganz, ganz intransparentes Thema. Da ist letztlich alles, was da gesagt wird, ist irgendwo Vermutung. Und irgendwie scheint es zu knirschen. Also alleine schon, wenn ich sehe, dass da Trupps mit Flugabwehr-MGs auf Pickups vor dem Kreml rumfahren, das ist was, das scheint sich mir nicht gegen die Ukraine zu richten. Denn da gibt es ja nach wie vor dieses stillschweigende Abkommen anscheinend, dass man gegenseitig das Führungspersonal nicht angreift, sondern allenfalls sekundäres, also militärisches Führungspersonal. Das sieht nicht nach unproblematischen Beziehungen innerhalb der russischen Elite aus. Das ist richtig. Das wird noch verschärft dadurch, dass möglicherweise Ramzan Kadyrov der ja Warlord von Tschetschenien, der hat ja auch innerhalb der russischen Streitkräfte eine wichtige Funktion als Kerkermeister der russischen Armee gewissermaßen, der die eigenen Truppen diszipliniert, wenn das notwendig ist. Mit dessen Gesundheitssituation sieht's auch nicht gut aus. Das ist ein weiteres Element, was einfach ungewiss ist momentan. Da soll überhaupt nicht mit gesagt sein, dass irgendwas daran jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten zusammenbricht. Aber es ist eben so, für uns ist die Ukraine transparent und wir sehen, wie die UkrainerInnen leiden, gerade jetzt in diesem Winter, der war ganz fürchterlich. Und wir sehen gleichzeitig, dass das in Russland nicht der Fall ist, aber wir kriegen eben auch nicht mit, weil das russische System eben so intransparent ist, deswegen kriegen wir nicht mit, wie katastrophal möglicherweise manche Mechanismen im russischen System kollabieren oder kollabieren könnten. Und dass das ganz schnell gehen kann, das hat man schon bei der Prigozhin-Rebellion vor 2,5 Jahren gesehen. Und ich würde das nicht vollständig ausschließen, dass derartige Dinge eventuell wieder passieren könnten.
Es ist, obwohl wir hier schon gelernt haben, an Putin ist ja jetzt auch schlecht ranzukommen. Der ist da ja scheinbar nur in irgendwelchen Gängen und Bunkern unterwegs. Dann hat er ja diese 5 identisch eingerichteten Büros in seinen Hauptsitzen da. Also so einfach wird das dann wahrscheinlich auch nicht, den da irgendwie von seinem Thron zu schubsen. Oder kommen die Elitären da näher dran?
Ich denke, wenn es wirklich eine Aktion von russischen Eliten gegen die russische Führung geben sollte, dann wäre das was, da wäre auf jeden Fall der FSO als Prätorianergarde gewissermaßen, der wäre da dabei. Der müsste da dabei sein, sonst hätte das keine Aussicht auf Erfolg.
Und es zeigt sich auch immer wieder, also Diktatoren sorgen niemals für ihren Nachfolger. Das ist ja scheinbar nirgendwo wirklich geklärt. Also weder in Russland weiß man, was danach kommt, noch in Amerika ist man jetzt irgendwie informiert, was danach kommt. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man noch machen soll, oder?
Ja, das ist natürlich das Defizit von solchen autoritären Systemen. In der europäischen Geschichte hat man das über die Erbmonarchie gelöst, aber die ist eben auch nicht so ganz reibungsfrei einzuführen, zumal Putin ja auch keinen wirklich geeigneten Erben hat selber, also biologisch. Und bei Trump kann man auch, also das wird nicht so ganz reibungsfrei gehen. Und das ist natürlich...
Aber hat Putin nicht 2 Söhne?
Er hat 2 Töchter.
Aber der hat doch auch Söhne, die da auf irgendeinem bewachten Areal, abgeschieden von der Außenwelt, da ihr Dasein fristen.
Nee, Söhne hat er meines Wissens nicht. Und wenn die irgendwo abgeschieden ihr Dasein fristen, quasi geheim, dann hätte das ja auch, dann wären die ja nicht etabliert im System. Die könnte man also nicht wie ein Karnickel aus dem Hut zaubern, sondern die Funktion von so einem Thronfolgesystem, von so einem Erbnachfolgesystem, ist ja gerade auch die, dass allen bekannt ist, wer der Nachfolger ist und alle das die ganze Zeit öffentlich akzeptieren müssen und dadurch gewissermaßen gebunden sind in ihrem Verhalten. Das kann man nicht über irgendeinen geheimen Erben regeln, den man dann aus dem Hut zieht. Das ist ein sozialer Mechanismus und den hat Putin anscheinend nicht.
Hast du eine Ahnung oder eine Befürchtung, wer das eventuell danach werden könnte?
Ja, also nach der Verfassung wäre es erstmal der Premierminister Mischustin. Der ist nun eher ein Technokrat, der nicht aus der engsten Riege stammt. Möglicherweise würde der nur die Transition leiten hin zu einem Nachfolger, der dann in irgendeiner Form aus dem engeren Umfeld von Putin selber kommt. Da gibt es bestimmte Diskussionen, Mir fällt gerade der Name nicht ein, der Leiter des Nationalen Sicherheitsrates, der hat zum Beispiel einen Sohn, der unter anderem Agrarminister ist. Das ist eine Figur, die da immer wieder im Gespräch ist. Eine andere Figur ist der Gouverneur von Tula, wenn ich mich nicht täusche, der auch aus dem engeren Umfeld des FSO stammt. Also solche Figuren gibt es schon, aber die würden nicht von heute auf morgen alle Hebel des Herrschaftsapparats in der Hand halten. Da gäbe es Reibungsverluste, da müsste man wirklich damit rechnen, dass es auch unter Umständen Widerstand geben könnte. Und was die Truppen in der Ukraine dann täten, bei denen ja sowieso anscheinend die Zufriedenheit nicht so groß ist momentan, das steht in den Sternen. Also das sind Unsicherheiten, Unwägbarkeiten. Da werden die Russen sehr, sehr vorsichtig sein.
Und steht das eigentlich schon fest, dass J.D. Vance wirklich der Nachfolger von Trump werden wird, oder ist das so sehr noch gar nicht in Stein gemeißelt?
Er ist als Vizepräsident zumindest, wenn Trump irgendwie dienstunfähig würde oder impeached werden würde oder auf irgendeine Art und Weise in die Dysfunktionalität abgleiten würde, vollständig, dann wäre das zunächst mal J.D. Vance. Ansonsten ist das auch noch nicht entschieden.
Teilst du da die Meinung von uns, dass das noch schlimmer wird, wenn der kommt?
Ja, wobei er auch nicht automatisch die ganze Trump-Koalition hinter sich hätte. Also zum Beispiel der MAGA-Flügel. Vance ist eine Kreation von Peter Thiel letztlich, also von dem Oligarchenflügel der Trump-Bewegung. Er hätte nicht automatisch die ganze MAGA-Wählerschaft hinter sich. Er hätte nicht automatisch den gesamten militärischen Sektor hinter sich. Das sind alles, das müsste dann auch alles nochmal neu geklärt werden. Aber es ist doch insgesamt wirklich interessant, dass wir hier im 21. Jahrhundert sitzen und uns über die Nachfolge von Möchtegern-Monarchen unterhalten. Damit hätte in den 90er Jahren zumindest keiner gerechnet.
Nee, ich finde das auch alles irgendwie sehr bedenklich, weil alles ist irgendwie offen. Keiner weiß so genau Bescheid. Niemand weiß, wo die Reise hingeht. Alle machen irgendwie, was sie wollen. Und ja, ich habe schon gesagt, also eigentlich bin ich ja auch irrigerweise davon ausgegangen, dass wir gelernt haben, Kriege lösen keine Konflikte. Ja, das scheint aber jetzt wieder en vogue zu sein. Vielleicht entwickeln wir uns doch zurück und wohnen eines Tages wieder in Höhlen. Man weiß es nicht. Also das ist momentan eine Explosion von Wahnsinn, wo ich ja schon gesagt habe, es ist sehr schwierig, da noch irgendwie die Richtung zu behalten, weil es ist ja, jeden Tag kommen ja mehrere Nachrichten rein, wo man denkt, hä, was, wie bitte? Also das ist ja ein Irrsinn im Moment, und ich möchte im Moment auch nicht mit denen tauschen, die das alles da aufdröseln müssen, weil irgendwie macht ja keiner mehr so wirklich, was er soll, oder kommt einem das nur so vor?
Ja, in gewisser Art und Weise ist dieses Verhalten natürlich was in Krisensituationen zu erwarten ist. Also dieses immer heftigere Optionen, immer heftigere Konflikte provozieren, immer schnellerer Rhythmus von Auflösungserscheinungen letztendlich. Das ist, so ähnlich muss es auch einem Beobachter gegangen sein in den, sage ich mal, 30er Jahren, ja, des letzten Jahrhunderts. Und das, insofern ist es nicht verwunderlich in einer historischen Langfristperspektive, dass wir diese Erscheinungen auch bezüglich der Zeitwahrnehmung, ja, alles passiert auf einmal gleichzeitig, das sind Erscheinungen, darüber haben auch schon in den 30er Jahren Beobachter geschrieben.
Also es mag dann immer so den Touch von Fangirl bekommen, aber momentan ist der Einzige, dem ich noch abkaufe, dass er morgen immer noch die gleiche Sichtweise hat wie heute, ist Zelensky, weil Jeder, also es gibt viele, die sagen, der taucht die Bohne nicht, andere wiederum hypen ihn als War Hero. Also ich bin der Meinung, das ist für mich momentan der einzige, den ich irgendwie einschätzen kann, weil ich ihm abkaufe, dass er für sein Volk dasteht und dass er Entscheidungen trifft, die für die Ukraine sind. Also alle anderen machen mir eher im Moment so einen kopflosen Eindruck. Kann der als Eindruck täuschen oder?
Ja, kann er durchaus, denn er hat ja auch gar keine andere Wahl. Er muss ja letztlich das System erhalten, in dem er operiert. Und da hat er eine ganz klare Priorisierung von Faktoren, die einfach feststeht, ob er jetzt wirklich ob er kompetent ist. Es gibt ja auch ukrainische Skeptiker, das kann ich gar nicht beurteilen. Ja. Ich mache mir da auch gar nicht so viele Gedanken, denn dessen Ziele stehen eigentlich fest. Er muss Russland militärisch besiegen, um sein Überleben zu garantieren und braucht dafür alle Unterstützung, die er kriegen kann. Deswegen verhält er sich so vorhersehbar oder verlässlich. Und das wird vermutlich auch weiter der Fall sein. Aber es wäre auch, wenn Selenskyj aus irgendeinem Grund ausfiele, ich gehe nicht davon aus, dass ein anderer Präsident der Ukraine sich deutlich anders verhalten würde. Wobei man natürlich schon sagen muss, er ist der Kommunikator, der das auch glaubhaft vermitteln kann. Und das macht er in der Tat ganz toll. Aber ich würde nicht damit rechnen, dass ein anderer ukrainischer Präsident das anders machen würde.
Jetzt war ja diese große Empörung als Selenskyj, und ich fand es einfach nur menschlich, nach all den Jahren, was er alles so mitgemacht hat, er ist ja auf der einen Seite gefeiert worden wie ein Popstar, dann ist er wieder durch Hintertürchen reingelotst worden wie Dienstboten. Also er hat sich ja wirklich eine ganze Menge gefallen lassen und hat immer versucht, dann dementsprechend sich zusammenzureißen und eben nicht, glaube ich, manchmal zu sagen, was er denkt. Und jetzt ist ihm dann einmal der Kragen geplatzt und er hat den Satz gesagt, dass er dann ein paar Jungs nach Orbán schickt, die ihm das dann nochmal auf seiner Sprache erklären. Da fand ich es eigentlich ein bisschen daneben, dass Europa da plötzlich sehr schnell war mit dem Verurteilen, so nach dem Motto, das geht so nicht, weil meine Meinung dazu war eigentlich eher, also wisst ihr Leute, ich bewundere den eigentlich, dass das nicht viel früher passiert ist. Bei dem, was ihr alle so mit ihm getrieben habt, was ihm versprochen wurde, dann wurde es wieder zurückgezogen, dann wurde wieder irgendwas in Aussicht gestellt, was dann wieder doch nicht so der Fall war. Also mir wäre das wahrscheinlich viel, viel früher schon viel, viel heftiger passiert. Wie siehst du das?
Ja, das kann ich nur, dem kann ich mich nur anschließen. Es mag unklug gewesen sein. Es ist aber andererseits auch denkbar, dass das tatsächlich eine Drohung ist, die im Falle zum Beispiel von einer Elektrizitätssperre oder im Fall von Unruhen in Ungarn, eine Drohung könnte das sein, die durchaus Substanz auch hätte.
Ja, wäre ja dann, wenn überhaupt, nur nachvollziehbar. Also gerade der Orbán, was der da gerade jetzt vom Stapel lässt, auch mit dieser Plakatierung durch Selenskyj seine Wahl da irgendwie vorwärts peitschen zu wollen. Also ich kapiere das überhaupt nicht, dass der sich überhaupt noch in der Europäischen Union befindet. Jetzt scheint es da nicht so einfach zu sein, jemanden loszuwerden. Aber ich sage immer, wenn der sich doch gegen alles wehrt oder gegen alles stellt, wofür die Europäische Union eigentlich steht, dann müsste es doch ein leichtes sein, den unter diesem Grund da rauszuhauen, oder nicht?
Ja, die Europäische Union hat ja eigentlich keine Fähigkeiten, die irgendwie gegen einen Mitgliedstaat vorgehen könnten. Das müssten, wenn, dann Mitgliedstaaten sein. Das würde wiederum natürlich die Europäische Union in Frage stellen und ihre Verträge. Von daher kann das durchaus sein, dass eine Drohung durch einen Nicht-Mitgliedstaat wie die Ukraine da glaubwürdiger wirkt. Aber das ist Spekulation. Das ist einstweilen Spekulation.
Ja, und jetzt zu Trump, seiner letzten Aussage, dass er darüber nachdenkt, die NATO zu verlassen. Ist das jetzt nur wieder Gewäsch, wo alle so ineinander zucken, oder könnte man ihm das durchaus zutrauen, dass er wieder unüberlegt irgendwas macht?
Ja, es ist ihm natürlich zuzutrauen, dass er unüberlegt irgendwas macht. Er kann nicht alleine aus der NATO austreten. Da gibt es einen Senatsbeschluss, also dafür wäre ein Senatsbeschluss notwendig. Da sehe ich überhaupt nicht die Mehrheiten, mit denen er das machen könnte. Aber es ist natürlich so, die NATO-Mitgliedschaft, die Glaubwürdigkeit der NATO-Mitgliedschaft eines Landes liegt eben daran, dass tatsächlich die Exekutive des Landes sich solidarisch verhält zu den anderen NATO-Staaten und im Zweifelsfall dann eben Unterstützung leisten würde. Die NATO legt ja eben gerade nicht fest, dass ein Land im Notfall irgendwas Konkretes machen muss, und es verpflichtet die Mitgliedstaaten nur dazu, die ihrer Ansicht nach notwendige Hilfe zu leisten. Das ist also eigentlich ein recht softes Beistandsversprechen. Und von daher kann man natürlich sagen, ja, also Trump kann zwar nicht aus der NATO austreten, aber er könnte natürlich den notwendigen Beistand in einer Krise versagen. Das ist allerdings was schon bisher, muss man sagen, jetzt ist gerade ganz viel Krach. Schon bisher war das amerikanische Beistandsversprechen schon durch Trumps verschiedene Aktionen in Mitleidenschaft gezogen, was die Glaubwürdigkeit angeht.
Und der Dirk.
Ja, ich wollte auch nochmal auf diese...
Ist es nicht mittlerweile sowieso so, wie du gerade sagst, dass keiner so genau weiß, wie viel das eigentlich wert ist? Also aus meiner Sicht unter Trump und insbesondere auch seiner Gang dahinter und seinen, glaube ich, sehr stark privatwirtschaftlichen Oligarchieinteressen, ist es doch so, wir können doch eigentlich nur versuchen, irgendwie NATO so einigermaßen am Laufen zu halten, uns alternative Strukturen zu überlegen. Momentan muss ich doch nicht damit rechnen, wenn jetzt das Baltikum überfallen wird, dass Trump dann beschließt, da einzumarschieren, oder? So ist meine Einschätzung.
Ja, also was Trump persönlich angeht, würde ich das auch durchaus für fragwürdig halten. Aber Tatsache ist ja auch, noch braucht Trump den Kongress, um einen Haushalt durchzukriegen zum Beispiel. Noch ist er bis zu einem gewissen Grad auf den Kongress angewiesen. Und solange das so ist, wird er einige grundsätzliche Elemente amerikanischer Außenpolitik nach wie vor bedienen müssen. Und es ist denkbar, dass es eben im Falle, also falls dieses Bündnisversprechen aktuell werden würde, eben bei einem Angriff aufs Baltikum oder dergleichen, dass da dann wirklich sich die Frage stellt, wer hat in den USA das Sagen? Immer noch der Kongress und die Verfassungsorgane, oder ist das System wirklich so weit degeneriert, dass es sich hin zu einer personalistischen Diktatur entwickelt? Das wäre so ein Moment, an dem sich das auch entscheiden würde oder entscheiden könnte.
Was vermutest du? Also kriegen die das dann nochmal rumgerissen oder läuft das jetzt tatsächlich in Richtung Diktatur?
Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es leider nicht. Wir haben kaum Präzedenzfälle in dieser Hinsicht. Wir haben in den USA letztlich die Ordnung, wie sie heute besteht, die wurde einmal in Frage gestellt für ein paar Jahre, und das war im Sezessionskrieg. Alles andere, was wir vorher und nachher hatten, waren evolutionäre Veränderungen. Von daher ist es ganz schwierig zu sagen, da wird jetzt dies passieren oder da wird jetzt das passieren. Man weiß nicht, wie es in den Streitkräften aussieht. Es ist wohl schon so, dass gerade bei den mittleren Dienstgraden eine sehr starke Anhängerschaft von Trump vorhanden ist. Ob das immer noch so ist, nach den Ereignissen auch in und um den Iran, das kann ich auch nicht sagen. Das ist alles sehr schwierig einzuschätzen. Auch wie es um die Bereitschaft der Bundesstaaten bestellt ist, dann mitzuziehen. Also wenn es wirklich zum Schwur kommt gewissermaßen. Das sind alles Spekulationen. Da kann man wirklich nur sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Und das würde eben heißen, tatsächlich die Abhängigkeiten, die nach wie vor bestehen, und das sind die meisten, die müssen reduziert werden. Da muss man einfach jetzt wirklich ein Notfallprogramm machen und kann nicht einfach weitermachen wie bisher.
Jochen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass seit Trump jetzt diese zweite Amtszeit angetreten ist, also ich kann mich irren, aber kannst du mir sagen, was der Positives für die Ukraine erreicht hat? Also am Anfang war ja sehr viel Blabla, das macht er immer hervorragend, aber so unterm Strich kann ich gerade nicht erkennen, was er da Wunderbares eingeleitet hat oder was er da Wunderbares vollbracht hat, bis auf das jetzt eben die Waffen geliefert werden, aber ansonsten?
Ja, allzu viel wird ja auch nicht mehr geliefert. Also auch über das Pearl-Programm, was ja im Endeffekt von Europäern bezahlt wird, auch da soll es ja signifikante Probleme geben, was Flugabwehrraketen angeht. Ansonsten, nee, er hat nichts erreicht für die Ukraine. Was die Ukraine in dieser Zeit erreicht hat, das hat sie im Endeffekt durch sich selber erreicht. Da müssen aber auch wir Europäer uns angucken. Auch wir tun noch nicht alles, was möglich wäre, obwohl wir es aus eigenem Interesse eigentlich tun müssten.
Ja, was ist da eigentlich los? Also warum begreift man das nicht? Es kann ja nicht sein, dass wir nur hier das verstanden haben, dass da wesentlich mehr kommen muss und dass das auch sinnvoll für uns ist. Also ich kapiere es einfach nicht.
Ja, das hat mehrere Elemente und einige davon habe ich schon genannt. Es gibt eben immer noch diese irrige Vorstellung, die ja auch in der weiteren Bevölkerung, ich will nicht sagen dominant ist, aber doch sehr verbreitet ist, dass das so eine Krise ist, die gemanagt werden muss und die irgendwann vorübergeht. Das findet man bei Politikern auch, die natürlich traditionell gerade in Deutschland drauf geeicht sind, das Bruttosozialprodukt, Wirtschaftsentwicklung und dergleichen als Benchmark ihrer Politik zu nehmen. Und dann schließlich gibt's natürlich auch immer noch von Russland beeinflusste Entscheidungsträger. Brauche ich wahrscheinlich niemandem zu sagen, wer das unter anderem ist. Und dann gibt's natürlich auch solche Kräfte, da ist natürlich die AfD mit am stärksten und die hat natürlich ihre Analoge auch in anderen europäischen Ländern. Aber es gibt eben auch in allen europäischen Ländern bedeutende Kräfte, die wirklich davon ausgehen, dass es ihnen mit einer anderen politischen Ordnung besser ginge. Das geht zwar katastrophal daneben, mag aber in Bezug auf den Eigennutz von den betreffenden Personen durchaus korrekt sein. Ja? Viele Leute sind mittlerweile so weit und denken, dass sie mit einem Systemwechsel besser dastanden. Das darf man nicht vergessen.
Wenn wir jetzt, ich übernehme mal kurz, wenn wir jetzt mal Richtung Zelensky schauen und die Unterstützung mit Abwehrdrohnen, gerade im Kontext Iran-Krieg, könnte das, ich sag mal, ihm ein paar bessere Karten in Richtung Trump verteilen?
Ja, es könnte ihm möglicherweise einen gewissen Einfluss bei den Golfstaaten einräumen. Das wäre natürlich denkbar. Es könnte ihm alternative Finanzquellen erschließen. Das weiß ich alles nicht. Ich kenne die Verhandlungen nicht. Ich kenne auch die Produktionsziffern dieser Abwehrdrohnen nicht. Das müsste man wissen, um das einschätzen zu können. Aber ich denke doch, so wie du es jetzt formuliert hast, kann man das schon sagen. Irgendwelche Karten wird er sich da schon erspielen und er wird das sicherlich nicht leichtfertig aus der Hand geben.
Ja, gut, die Drohnenkapazitäten, das ist ja eh immer so ein Thema, wobei man sagen muss, dass die Ukraine da an der Stelle doch deutlich zugelegt hat. Und wenn man jetzt sieht, gerade was Flamingo betrifft und es wird die 7er Version getestet, es wird an der 9er gebaut, muss man leider auch wieder ein Stückchen weit zugestehen, dass Kriege halt doch technologischen Fortschritt bringen.
Ja, technologischen Fortschritt, also die FP7, das ist eigentlich eine ganz einfache ballistische Rakete. Fortschritt noch nicht mal so sehr in dem Maße. Ich hoffe halt, dass diese Produkte irgendwann mal auch in der entsprechenden Quantität zur Verfügung stehen. Davon ist momentan leider noch nicht so viel zu sehen. Aber es stimmt schon, die Entwicklung ist gemäßigt optimistisch, denke ich. Ja.
Zu, ja, weil wir gerade das Thema hatten, zusätzliche Finanzquellen. Ich sehe es halt auch so, er hat jetzt da mal, sag ich mal, den Fuß in der Tür, kann vielleicht auch dementsprechend Verbindung knüpfen. Und diese Verbindung können eventuell natürlich auch wieder rückwirkend auf Trump auch ein bisschen eine Wirkung erzielen unter Umständen. Wie siehst du das?
Das mag sein. Ich persönlich glaube es nicht wirklich. Also wenn jetzt die Beziehungen zwischen der Ukraine und den Golfländern, wenn sich die ändern, das bedeutet nicht automatisch, dass Trump dann auf einem anderen Programm unterwegs ist. Aber es gibt natürlich den Dingen eine gewisse Wendung. Und positiv würde ich auf jeden Fall bewerten, dass Trump sein Erpressungspotenzial gegenüber der Ukraine jetzt dann bald ausgereizt haben wird. Da ist nicht mehr viel, das kann man schon so sagen.
Ja, aber wenn er jetzt einstellt irgendwann, also diese Waffenlieferungen, die momentan noch über Europa stattfinden, was passiert denn, wenn er jetzt sagt, Europa kriegt auch keine Waffen mehr von uns, ich habe die Schnauze voll? Weil kann er das einfach so?
Ja, er ist der Kopf der Exekutive. Er könnte schon auch verhindern, dass irgendwelche Waffen an Europa gehen. Dann hätten wir natürlich gewisse Probleme. Aber dann müsste er damit rechnen, dass auch Europa entsprechende Maßnahmen trifft und sich dann wirklich abkoppelt von den USA. Das hätte auch mittelfristig Auswirkungen auf die amerikanische Position in der Weltpolitik. Also,
ja, aber Jochen, da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo sich die Katze mal in den Schwanz beißt. Also einerseits sagt man, Europa kann nicht ohne Amerika. Wenn Amerika jetzt aber sagt, pass auf Leute, wir sind raus, macht euren Scheiß alleine, dann muss Europa, also gibt es ja scheinbar doch irgendeine Option, wie Europa es auch ohne Amerika schaffen könnte.
Ich habe keine Kristallkugel, ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass so ganz ohne amerikanische Versicherung, dass Europa in einer Krise möglicherweise ein Problem hätte, Russland nuklear abzuschrecken. Das scheint mir so ein bisschen der springende Punkt zu sein. Aber, und ja, Europa ist deutlich abhängiger von den USA, alleine schon im Hinblick auf Rohstofflieferungen, auf Erdgas und so weiter und so fort. Also da ist immer noch eine beträchtliche Asymmetrie drin. Trotzdem werden sich auch die USA nicht ohne Schmerz einfach von Europa abkoppeln können. Dafür fehlt mir das Vorstellungsvermögen, ehrlich gesagt.
Und der Mario nochmal.
Ja, also dieses Thema Export und so weiter, das besteht natürlich immer latent. Ich kann es dir jetzt tatsächlich nur aus dem Softwarebereich bestätigen, weil wir oft mit amerikanischen Firmen zu tun haben. Und vor ein paar Jahren oder einigen 10 Jahren hat sich da einiges geändert. Und mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt bestimmte Softwarepakete, Updates und so Zeug runterladen muss, muss ich vorher immer bestätigen, dass ich eben aus bestimmten Ländern komme und dass ich diese Exportbestimmungen alle kenne und dass ich sie gelesen habe und dass ich weiß, dass ich das in dem und dem Land nicht machen darf. Und der kann natürlich dann, wie gesagt, Exekutive, er kann natürlich wieder irgendwelchen Blödsinn erlassen, der eben dann halt irgendwelche Dinge untersagt, dass die nicht mehr exportiert werden können. Die latente Gefahr besteht halt leider.
Ende. Ja, je nachdem, über was man da redet. Also ich kenne mich da auch nicht jetzt in jedem Fall gut aus. Mir hat allerdings auch mal jemand aus der Softwareindustrie, der da sehr gut vernetzt ist, gesagt, dass ja, jetzt bei so kleineren Dingen wie dem E-Mail-Account vom Internationalen Strafgerichtshof oder so, da spielt die Softwareindustrie völlig mit. Aber bei, wenn es wirklich jetzt darum ginge, so vollständig die Verbindungen zu kappen, da müsste man damit rechnen, dass dann einfach solche Unternehmen wie Microsoft ihre europäischen Dependancen und ihre europäischen Geschäfte auslagern würden. So ähnlich wie das ja Automobilunternehmen in China auch schon praktizieren. Ja, also es wird in China hauptsächlich nur noch für China gefertigt und eine Abkoppelung wäre da jederzeit eigentlich möglich, also nur in Bezug auf jetzt diese einzelnen Unternehmen. Und ein bisschen so kann man sich das auch bei der Softwareindustrie vorstellen. Die Frage ist natürlich dann, was passiert in irgendwelchen Fällen, die zwischen den Extremen liegen und dergleichen Dinge mehr. Ja. Da ist noch nicht ganz klar, was auf was wir da zusteuern. Aber ich denke auch nicht, dass Trump momentan das politische Kapital hat, um wirklich so ganz waghalsige Strategien zu fahren.
Und immer wieder der Satz, da wissen wir noch nicht so ganz Bescheid. Dirk.
Ja, also aus meiner Sicht, diese Extreme sind, glaube ich, immer schwierig. Abhängigkeiten bestehen schon sehr stark gegenseitig. Klar sind sie asymmetrisch. Aber eins darf man nicht vergessen, also was du eben gesagt hast, Microsoft, Amazon Azure, Microsoft Azure, Amazon AWS und Google und ähnliche, die sind hier schon überall technisch vertreten und die können sehr leicht die Infrastrukturen voneinander koppeln. Und der Markt für die ist so riesengroß, das wird nicht funktionieren. Also diese Diskussion halte ich immer ein bisschen für müßig.
Ja. Yeah.
Situation vor den Midterms wird sich Trump, glaube ich, nicht großartige Experimente leisten können. Was allerdings erforderlich wäre aus meiner Sicht ist, einmal haben es die Europäer ja getan, es gibt ja viele Daumenschrauben, die man sich gegenseitig anhängen kann. Und in der Grönlandfrage haben das ja gezeigt, die Europäer müssten sich halt ein bisschen strategischer halt auch machen, sich etwas einiger sein. Ich glaube schon, wenn Trump sagt, NATO, nee, mache ich nicht mehr, Europa hat schon ein paar Daumenschrauben, die sagen, ja, machen wir manche Sachen auch nicht mehr. Und es wird in den amerikanischen Veröffentlichungen, habe ich heute wieder vieles gelesen, immer gesagt, ja, aber wir machen hier eure Sicherheit und wir können ja unsere ganzen Soldaten auch abziehen. Also aus meiner Sicht, gerade das Dollar-Thema und die Projektionsmöglichkeiten ihrer Macht, ihre ganzen Soldaten abziehen, ihre Basen nicht mehr haben und so weiter und so weiter, dann geht da nämlich genau gar nichts mehr. Da profitiert ja Amerika aus meiner Sicht genauso stark von, wie sie uns eine scheinbare Sicherheit liefern. Also
ja,
weiß ich nicht. Ich glaube, dass die gegenseitigen Abhängigkeiten aus meiner Sicht ausreichend groß sind, dass das nicht so einfach ist.
Ja, das ist durchaus nicht so einfach. Also Machtprojektion in den Nahen Osten ohne Europa wäre sehr schwierig für die USA. Aber man darf nicht vergessen, es gibt immer noch die Abhängigkeiten zum Beispiel im Rohstoffbereich und die sehen deutlich asymmetrischer aus.
Ich hopp's nochmal und zwar hopp's ich nochmal nach Russland, weil da verleibt China sich ja jetzt auch einige Landstriche ein. Also ich habe wirklich ein Problem mit China. Ich kann die nicht einordnen. Das habe ich aber immer schon gehabt und ich habe gesagt, wenn mich irgendwann einer wirklich mal, keine Ahnung, kann ja sein, dass ich einen Millionär anruft und sagt, ich schicke dich in Urlaub, ich habe dir da in China eine tolle Reise gebucht. Ich würde sie nicht antreten. Ich habe Angst vor diesem Land. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich verschwinde ich da auf irgendeinem Basar. Also ich kann die Chinesen nicht einordnen. Einerseits wird mir mal gesagt, ja, die haben momentan auch genug Probleme im eigenen Land. Aber da scheinen sie sich ja jetzt nicht drauf zu konzentrieren, weil irgendwie ist ja Taiwan wirklich noch das große Thema. Dann was ist das da eigentlich mit Russland? Also die beteuern ja immer wieder eine wahnsinnig tolle Freundschaft. Ich weiß nicht, ob ich solche Freunde haben wollte, die mir hintenrum das Land aufkrempeln. Also kannst du mir da mal ein bisschen helfen, Jochen?
Was die chinesisch-russischen Beziehungen angeht jetzt. Also ja. Ich war schon mal in China und habe mich da auch mit Funktionären aus der Kommunistischen Partei tatsächlich unterhalten. Und habe insofern zumindest so einen vagen eigenen Eindruck davon, was da der Fall sein könnte. Und da muss ich zunächst mal sagen, die Meinungen in China sind wesentlich vielschichtiger, als man das von außen so mitbekommt. Also es gibt auch die Anschauung in China, die es durchaus verbreitet, dass Russland eigentlich kein ebenbürtiger Partner ist, dass es eigentlich überhaupt kein Partner ist, dass man viel lieber die Partnerschaft mit Europa und den USA suchen sollte und Russland einfach also auf keinen Fall derartig zuvorkommend behandeln sollte, wie man das derzeitig tut. Dann gibt es natürlich noch die andere Auffassung, nämlich dass Russland doch ein ideologisch einfacher und zudem zuverlässiger Partner sei, mit dem man unbedingt zusammenarbeiten muss und so weiter und so fort. Das ist eher so die traditionalistische KP-Haltung, die man eben bei Xi Jinping auch findet. Und natürlich gibt es auch noch ein ganzes Spektrum zwischen diesen Ansichten. Und ja, es ist ungeheuer schwierig, im chinesischen System nachzuvollziehen, was da gerade genau passiert. Es gibt alle möglichen Pekingologen, die sich da auch sprachlich deutlich besser zurechtfinden als ich. Aber letztlich scheint es mir so zu sein, dass gerade hinter den Fassaden ein enormer Machtkampf tatsächlich zugange ist. Ansonsten würden nicht derartig viele wichtige militärische Führer ständig abserviert, ja, wenn man sich ansieht, was mit den Mitgliedern der Zentralen Militärkommission in Peking passiert. Da gibt's momentan kaum einen, der nicht im Gefängnis ist oder unbekannt verzogen ist oder dergleichen. Und das sind Leute, die wurden noch vor wenigen Jahren von Xi Jinping persönlich auf diese hohen Posten befördert und in diese Positionen gebracht. Von daher kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es da derartig stabil ist momentan.
Dankeschön. Und der Reik.
Ja, ich wollte bloß nochmal zurückkommen, was wir vor uns hatten mit dem der Einstellung von Trumps Seite aus mit militärischer Unterstützung und Verkauf an Europa. Das kann er gerne versuchen. Das Problem ist, viele seiner Buddies, die ihm jetzt im Moment den Rücken stärken, sind involviert in den Unternehmen. Wie Lockheed, Boeing, Raytheon und wie sie alle heißen dort drüben. Und einige dieser Unternehmen haben einen sehr schlechten Ruf, was Whistleblower angeht. Und da wäre zum Beispiel Boeing zu nennen. Ich glaube nicht, dass er riskieren wird, den Zorn dieser Unternehmen auf sich zu ziehen, weil das sind Milliardengeschäfte und seine Buddies werden ihm davon auch abraten, weil das ist deren Geld, mit dem sie ihn ja stützen, politisch und intern. Das kann er sich nicht leisten, diese Milliardengeschäfte zu verlieren. Zumindest noch nicht. Na. Aber das bräuchte auch noch ein paar Jahre, bis er sich das leisten kann. Meine Meinung.
Nee. Also so Unternehmen wie Boeing, Lockheed und die gerade genannt wurden, die hängen vor allem ab vom amerikanischen Staat und von den amerikanischen Streitkräften. Für die sind alle Exportgeschäfte letztlich Zuckerguss. Ja, nehmen sie sicherlich sehr gerne. Aber das sind keine Unternehmen, die davon abhängen, jetzt irgendwelche Systeme zu exportieren. Zumal es ja so ist, man muss sich da überlegen, wie funktionieren Rüstungskonzerne wirklich? Also wenn wir jetzt von Raytheon oder sowas reden, die leben im Endeffekt von Entwicklungsgeldern. Ja? In jeder Bestellung wird so kalkuliert, dass der Gewinn, der gemacht wird, der ist bereits in der ersten Bestellung kalkuliert und wird über die Entwicklung von dem System gemacht. Also nicht wie bei einem Auto, wo ich eine bestimmte Menge an Mazdas oder Opels verkaufen muss, bis ich dann Gewinn erziele, sondern das ist gewissermaßen in der Entwicklung mit eingepreist bereits. Und Entwicklung von hochkomplexen Waffensystemen, das ist eben was, das geben momentan für diese amerikanischen Unternehmen nur die amerikanischen Streitkräfte in Auftrag. Also Irgendeine Abhängigkeit von Exportgeschäften sehe ich dabei keiner. Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn zum Beispiel Rheinmetall, ja, wenn die Erfolg haben sollten bei dem Wettbewerb um die Ausschreibung für den neuen Schützenpanzer der US Army, dann sind die Bestellvolumen, die sind dann so hoch, dass de facto Rheinmetall dadurch zu einem amerikanischen Unternehmen würde.
Wow. Jochen, kannst du noch mal kurz, also ich meine, wir sind ja nun nicht umsonst der Ukraine-Space. Wie siehst du im Moment die Lage der Ukraine? Also ist das im Moment ein ja, wie soll ich sagen, man ist ja zwischendurch hoch deprimiert, weil eigentlich von allen Seiten viel versprochen wurde. Also ich finde zum Beispiel, kein anderes Land hat jemals so dafür gekämpft, in die Ukraine, in die Europäische Union zu kommen, wie die Ukraine. Man sieht ja zwischendurch auch immer wieder so Ansätze von der Europäischen Union, dass sie es gut meinen, aber eigentlich ist das alles immer so, naja, wenn dann einer von den großen Playern wieder Buh macht, dann sitzt die Europäische Union erstmal wieder da und versucht sich zu sammeln in Gesprächen und in Kaffeerunden. Warum begreift Europa nicht, dass sie vielleicht nicht mehr der Unterstützer der Ukraine sein sollten, sondern der Verbündete der Ukraine werden sollten? Warum sind die da so schwerfällig?
Ja, das ist im Prinzip so, wie wir es bisher auch schon gesagt haben. Die europäischen Politiker laufen nach wie vor im Prinzip nach Schema 0815. Ja, hoffentlich geht die Krise bald vorbei. Die sind noch nicht wirklich im Krisenmodus des Entscheidens angekommen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen.
Weil was ich einfach nicht begreifen kann, das ist einfach das ganze Konstrukt. Ich erinnere mich an die Zeit am Anfang des Überfalls von Russland in die Ukraine. Da wurde gesagt, Russland darf das auf keinen Fall gewinnen. Und irgendwann gab es dann diesen Kipppunkt. Da wurde plötzlich ganz selbstverständlich darüber geredet, naja, die Ukraine wird Territorium hergeben müssen. Man weiß halt noch nicht, wie viel, aber dass sie es hergeben müssen. Die Krim ist eigentlich auch ausgeschlossen, dass sie die nochmal zurückbekommen. Und ich weiß nicht, wann war dieser Punkt, als es plötzlich wieder dann salonfähig war, zu sagen, ja, dann muss man Putin halt doch belohnen. Also meines Erachtens nach, und das ist jetzt natürlich nur eine sehr emotionale Ansicht, dürfte der nicht mal eine Distel mitnehmen aus der Ukraine und plötzlich ist es aber wieder überall in aller Munde, dass man drüber redet, was die Ukraine alles hergeben soll und tun soll, damit das Ganze gut ausgeht. Also das kann ja nicht der richtige Weg sein.
Ja, das ist eine gute Frage, wann dieser Punkt erreicht war. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann 2024 nach der größtenteils gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine der Fall war. Irgendwie so wird es wohl gewesen sein, dann gerade auch mit der Wiederwahl von Trump, als klar war, es kommt nicht mehr aus den USA.
Ja, aber das wäre ja dann eigentlich schon sehr schäbig. Also wenn das der Punkt gewesen wäre, weil die Gegenoffensive ist ja gescheitert, weil man die Ukraine nicht vernünftig beliefert hat.
Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ohne Zweifel so.
Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich manchmal, steht man fassungslos vor diesen ganzen Entscheidungen und kann so viele davon einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Also mir ist es vollkommen klar, dass die Ukraine sehr wohl, wie ja genug Leute immer wieder verneinen, unsere Sicherheit tatsächlich da beschützt, also dass uns nichts passiert. Dementsprechend glaube ich doch, müsste man moralisch dazu verpflichtet sein, denen alles irgendwie zu liefern, was nur irgendwie geht. Da kann man sich eben nicht damit rausreden, von wegen, ja, wir sind ja weit genug weg. Irgendjemand hat ja mal den Satz gesagt, Neutralität ist keine Haltung, sondern man unterstützt damit den Angreifer. Und ich finde, das trifft da einfach absolut zu. Und jetzt hat man lange genug, in Anführungsstrichen sarkastisch, nichts geliefert, um jetzt das Argument rauszuholen. Ja, die haben halt nicht genug Manpower. Selbst wenn wir jetzt was schicken würden, sie haben halt die Manpower nicht. Und das ist dann immer das, wo mir so ein bisschen die Hutschnur platzt. Weil, ja, ihr seid doch schuld. Hättet ihr von Anfang an anders reagiert, dann hätten die noch Manpower gehabt. Und jetzt kommt ihr daher und benutzt das, was ihr selber eigentlich ausgelöst habt, als Argument dafür, dass man jetzt im Moment ja auch nichts machen kann.
Ja, das ist ohne Zweifel so. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen.
Ja, und wen muss man da jetzt mal die Dachlatte durchs Kreuz ziehen?
Einem nicht unbeträchtlichen Teil unserer politischen Eliten auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch einige, die sich immer stark gemacht haben dafür. Und es ist traurig, es sind letztlich natürlich auch die Wähler, die das nicht angemessen belohnt haben und stattdessen lieber das weiter so gewählt haben. Das ist Demokratie. Da sind nicht nur die Entscheider schuld, sondern eben auch die Wähler.
Ich kriege noch einen Anfall. Das ist doch alles nicht mehr richtig. Also ich habe einfach ein riesengroßes Problem damit, weil ich war ja auch mal einer von denen, die so durch Susaland gelaufen sind und gesagt haben, ach, wir haben die NATO und die Europäische Union und den UN-Sicherheitsrat und das sind alles so tolle Institutionen. Und je mehr ich mich da reinfuchse, stelle ich fest, eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, der Sinn erschließt sich mir nicht mehr ganz von diesen Institutionen, weil sie eigentlich gar nicht, das ist alles so ein Wischiwaschi. Also also Europa an sich als Grundidee finde ich super. Aber wenn da trotzdem jeder seine nationalen Gedöns erstmal voransetzt, dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass Europa irgendwann mal zu einer Kraft heranwächst. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist völlig richtig. Diese Institutionen, die sind natürlich nur so stark, wie der Wille eben in ihnen auch zu kooperieren. Und wenn der nicht gegeben ist, und momentan ist es einfach ganz fürchterlich im Hinblick auf jeder macht hauptsächlich seins. Natürlich können da die Institutionen dann auch nicht so funktionieren, wie sie das eigentlich tun sollten.
Weil wenn man sich alleine diesen einen Satz auf der Zunge zergehen lässt, der Aggressor ist in der Lage, ein Veto einzulegen, wenn dem Aggressor Sanktionen aufgebrummt werden sollen, da kann man ja nur noch den Kopf schütteln. Also wo ist denn dann der Sinn einer solchen Institution?
Ja, das ist der UN-Sicherheitsrat, wobei da muss man natürlich auch sagen, der spiegelt bis zu einem gewissen Grad einfach die Machtverteilung im Hinblick auf nukleare Waffen wieder. Ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und mittlerweile hat sich da natürlich auch einiges geändert. Aber im Endeffekt, im UN-Sicherheitsrat ist einfach klar, solange ich mehrere Großmächte da habe, die zumindest potenziell nuklear bewaffnet agieren können, solange muss ich da eben im Konsens entscheiden. Und wenn der nicht gegeben ist, dann fällt diese Institution eben aus. Dementsprechend fällt diese Institution aus. Das ist nun allerdings nicht zum ersten Mal so, sondern das war ja eigentlich die Normalität in der gesamten Zeit des Kalten Krieges.
Chris?
Ja, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Jochen, irgendwie, aber ich denke, die Situation, die wir jetzt haben, und das ist ja auch das, womit Pummel jetzt gerade hier so dann am Hadern ist, oder wir alle am Hadern sind, unsere Welt war ja bis zu Trump 2, muss ich jetzt sagen, darauf ausgelegt, dass wir uns hinter der USA verstecken können. Also wir haben im Grunde alle unsere internationalen Organisationen aufgebaut und gepflegt und auch unsere nationale Politik so betrieben und gepflegt, dass wir uns im Hinterkopf immer darauf verlassen haben, wir können hier wie in der Sandbox unseren Handel, also Wandel durch Handel machen, können uns darauf konzentrieren. Und es wird schon nichts passieren irgendwie, weil wir immer noch die USA als tatsächlich verlässlichen Partner begriffen haben. Und ich denke, die Situation, die wir jetzt einfach haben, und das ist das, woran wir jetzt alle verzweifeln, weil wir jetzt sehen, dass keine dieser Institutionen tatsächlich effektiv einem Belastungstest standhält. Die Situation, die wir jetzt haben, ist irgendwie, dass genau diese Denke nicht mehr funktioniert und uns das alles auf die Füße gefallen ist irgendwie, weil wir jetzt sehen, wir haben 30 Jahre lang, 35 Jahre lang das alles negiert. Wir haben in einem Traum gelebt irgendwie und haben nie die Situation auch nur in Betracht ziehen können, dass unser verlässlichster Partner, die USA, unser militärisch stärkster Partner, wegbrechen würde. Und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und bis diese Institutionen jetzt nachgezogen sind, bis wir als Europa, und wir sehen es ja jetzt seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, bis wir uns als Europa, als im Staatenbund irgendwie da wieder zusammengewürfelt haben und uns tatsächlich ja in eine Position bringen, wo wir sagen, wir werden uns die nächsten Jahre dahin entwickeln, dass wir ein militärisches Verteidigungsbündnis auch ohne die USA selbstständig betreiben können. Da werden noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte ins Land gehen, Zeit, die wir nicht haben. Aber das ist das, womit wir jetzt hadern. Das ist das, was in den letzten 30, 35 Jahren meiner Ansicht nach passiert ist und wo wir das immer außer Acht gelassen haben, dass irgendwann mal ein Verbündeter sich umdrehen könnte und könnte sagen, ihr könnt mich jetzt mal. Oder aber der uns sogar die Watsche ins Gesicht haut irgendwie und sagt, wisst ihr was, ich ziehe euch jetzt über den Tisch. Uns in den Rücken fällt. Und ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest, Jochen. Aber ja, das ist so das, wie ich das gerade betrachte.
Ja, vollständig. Ja, das ist auch irgendwo ein gutes Schlusswort. Ich muss dann jetzt leider gleich weiter. Aber wir hatten ja nun wirklich genug Vorwarnzeit. Ja? Wir hatten 2008 den Krieg in Georgien. Wir hatten 2014 die Invasion in der Krim und in der Ostukraine. Wir hatten 2016 die Wahl von Trump. Also im Prinzip, wir hatten 9 Jahre Vorwarnzeit auf diesen Ernstfall. Und das hat bei uns niemanden interessiert. Und insofern kann man nur sagen, was auch immer, the joke's on us. Ja, wir können viel über Trump schimpfen, aber im Endeffekt, Trump hängt nicht von dieser Situation ab. Trump ist sicher und muss allenfalls fürchten, dass er irgendwie die Macht verliert in den USA. Das hat dann aber nichts mit der Ukraine zu tun. Und dergleichen Dinge mehr. Warum haben die deutschen Wähler, warum haben die europäischen Wähler nicht eingefordert, dass entsprechende Abhängigkeiten thematisiert und reduziert werden? Das ist ein Punkt, über den sollte man wirklich diskutieren. Und das sehe ich noch nicht, dass das in der deutschen politischen Debatte gegenwärtig passiert. Stattdessen tun wir immer noch so, als wäre alles letztlich Krisenmanagement.
Ja, es ist schwierig. Also schwierig ist ja auch, wen man eigentlich momentan wählen soll, weil früher war es ja wichtig, dass man jemanden hatte, der in der Innenpolitik genau das tut, was man sich wünscht. Jetzt muss man gucken, dass der in der Innenpolitik das tut, was man sich wünscht und gleichzeitig auch in der Außenpolitik den Weg geht, den man selber da bevorzugen würde. Zusätzlich zu diesen Organisationen, wie Chris gerade sagte, habe ich aber auch wirklich damit zu hadern, dass diese ganzen Werte eigentlich auch scheinbar nichts mehr zählen. Also noch vor ein paar Jahren war für mich völlig klar, wenn ein größeres Land, ein kleineres in dem Sinne, einfach so überfällt und darum ballert und Raketen auf dieses Land abschießt, auf die Zivilbevölkerung, auf Krankenhäuser, auf Kindergärten. Also wenn mir das Szenario jemand erklärt hätte, hätte ich gesagt, boah, der Aufschrei in der Welt wird riesig sein. Und ich bin echt entsetzt, weil viele das einfach so hinnehmen und sagen, ja, aber da mischen wir uns nicht ein. Also das ist, und das macht mich fertig. Also wirklich, dass Dinge oder Werte, in denen wir groß geworden sind, eigentlich gar keine Rolle spielen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, ja, und muss mich leider auch schon verabschieden. Aber bedanke mich sehr für die Einladung. Gerne auch wieder. Ja, schönen Dank für die Fragen und mit diesem etwas nachdenklichen Ton, glaube ich, da sind wir uns irgendwo alle einig.
Dankeschön, Jochen, für deine Zeit und dankeschön auch für deine Informationen. Also ich bin auf jeden Fall ein kleines bisschen schlauer als noch heute Morgen. Und viel Spaß bei was auch immer du noch zu tun hast. Dankeschön.
Dankeschön, tschüss.
Ja, meine Lieben, das war er, ein Space mit Dr. Jochen Kleinschmidt. Und ja, tatsächlich lässt er uns ein bisschen nachdenklich zurück, aber auch durchinformiert. Also einige Sachen sehe ich jetzt plötzlich ganz anders. Und ja, was soll ich sagen? Also ich will immer noch, dass dieser Trump von der Weltbühne verschwindet. Also für mich ist der einfach nicht tragbar. Gut, wenn man dann überlegt, was danach kommt, wird's auch nicht besser. Ich weiß es auch nicht. Also keine Ahnung, im Moment ist bei mir einfach so ein Punkt angelangt, wo ich das alles auch nicht mehr sortiert kriege und dementsprechend auch gar nicht mehr sagen kann, das hätte ich gerne. Aber eins weiß ich, was ich gerne hätte, nämlich, dass irgendwie die Ukraine da sauber rauskommt und allen den großen Mittelfinger zeigen kann letztendlich. Und deswegen beenden wir auch diesen Space mit Slava Ukraini, weil auf der richtigen Seite stehen wir immer noch und wir glauben fest daran, weil wenn die Ukrainer eins bewiesen haben, dann glaube ich, passt der Satz totgeglaubte Leben länger. Also bis jetzt haben die sich immer noch aus der eigenen Pampe gezogen und ich glaube, das schaffen die auch weiterhin. Die haben ja nun irgendwann im Gegensatz zu Europa etwas begriffen, nämlich warte nicht auf die anderen, dann wartest du ewig, sondern mach es einfach selbst und Gott sei Dank, seit sie das so gedreht haben, tun sich da auch einige Dinge, über die man mal schmunzeln kann, wenn in Russland mal wieder eine Einbahnstraße brennt oder aber wenn mal wieder irgendwie gewisse Institutionen einfach so in die Luft fliegen oder nachts der Feuerschein die Straßen erhält. Also dementsprechend, die Ukrainer machen es schon richtig, verlass dich nicht auf andere und dementsprechend auch nicht auf das lahmarschige Tier von Europa, die ja dann immer noch eine Runde brauchen mit Käffchen und Kekse und nochmal drüber sprechen möchten, was da jetzt eigentlich alles gerade passiert. Ich find's immer noch beschämend, wie sich da aufgeführt wird, ganz ehrlich. Und ja, wie oft solche Sachen passiert sind, nämlich zu sagen, nee, wir liefern lieber nicht und dann sich drüber aufregen, dass so eine Gegenoffensive scheitert. Also das ist schon alles sehr schäbig in meinen Augen. Ja, wir kommen immer wieder allein zurück. Europa ist sehr lahmarschig, sehr behäbig und kriegt einfach nicht gebacken, dass die Welt momentan ein bisschen aus den Fugen gerät. Die sitzen immer noch da und denken, morgen ist alles wieder gut. Und diese Meinung teile ich überhaupt nicht. Ja, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend und auch eine schöne Restwoche. Gut, dass das Handy jetzt doch noch mitgespielt hat. Also wie gesagt, bis kurz vorm Space hab ich Rotz und Wasser geschwitzt, aber alles ist gut gegangen. Und danke Mario fürs Einspringen und allen anderen für ihre Fragen oder auch nur fürs Hiersein. Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt. Macht's gut.